SRF 1 Buchzeichen.
Sonntag nach der 2 am Nachmittag mit der Sendung Buchzeichen, der Literatursendung hier auf SRF 1. Heute reden wir über Verbrechen und Verbrecher. Markus Gasser, Literaturredakteur. Auf dem einen Buch, das hier auf dem Tisch steht, steht Novelle, vom anderen Roman. Es sind ja gar keine Krimer.
Nein, es sind keine Krimi. Aber es geht eben um Verbrechen. Es sind zwei literarische Meisterwerke, wo wir darüber reden. Also die gehen weit über das einfache Krimi-Schema aus. Es geht nicht einmal darum, dass Verbrechen aufgeklärt würden in diesen beiden Büchern. Das eine davon ist Emilys Schweigen vom Schweizer Autor Markus Bundi. Und das andere die Abenteuer des Joel Spazierer vom österreichischen Autor Michael Köhlmeier.
Ich sehe hier, das eine Buch ist ein dicker Roman, etwa 650 Seiten dick, das andere ein dünnes Büchlein. Um was geht es im Dicken und im Dünnen, kurz gesagt?
Ja, beide handeln eben von einem Mörder bzw. von einer mutmaßlichen Mörderin. Aber sie gehen das ganz unterschiedlich an, das Thema. Emilys Schweigen, das ist eine knappe, philosophische Auseinandersetzung mit dem Thema Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft und zeigt das an einem extremen Fall, nämlich an einem Schauprozess gegen eine Krankenschwester, Emily, die soll 50 bis 70 Menschen in den Tod begleitet hat. Also mit Schauprozess meine ich so einen öffentlichen, von den Medien genau beobachteten Gerichtsprozess. Und das andere, der Joel Spazierer, das ist der Held im Roman von Michael Köhlmeier. Das ist ein Mensch ohne Gewissen und ohne Moral, der im Laufe seines Lebens gerade mehrere Menschen umgebracht hat.
Warum?
Ja, weil es ihm jeweils nützt, wegen Geld oder aus Berechnung, ist gar nicht so wichtig. Also das Entscheidende ist, er bereut keine einzige von seinen Taten, von seinem Mord. Und trotzdem hat man ihn als Leser gern und folgt ihm in die Tiefen von seinem Lebensweg, in seine Untiefen hinein und hofft gleich, es käme gut raus mit ihm. Also, man hört schon, es sind zwei extreme Geschichten, die wir hier besprechen.
Wir sind gespannt. Emilys Schweigen und die Abenteuer des Joel Spazierer. Die zwei Geschichten hören wir in dieser Stunde. Im Studio der Markus Gasser und der Adrian Köpfer. Und wir beide wünschen euch einen schönen Sonntagnachmittag. Just Aretha Franklin mit Think da auf SRF 1 in der Literatursendung Buchzeichen. Emilys Schweigen, so heisst das Buch vom Schweizer Autor Markus Bundi, wo wir jetzt zuerst darüber reden. Markus Gasser, wer ist die Emily? Warum schweigt sie?
Die zweite Frage, warum sie schweigt, die wird bis am Schluss nicht beantwortet. Warum Emily schweigt, das muss man sich als Leserin oder als Leser selber zurechtlegen. Das macht unter anderem die Spannung aus in dieser Geschichte. Aber die andere Frage, wer Emily ist, die wird schon auf der ersten Seite beantwortet. Und überhaupt ist der Anfang von diesem Buch die klassische Eröffnung von einer Erzählung, die mit wenig Sätzen alles offenlegt. Und darum hören wir es dir gerade schnell an.
Die Angeklagte war 35 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte ein kindliches Gesicht. Brünettes, halblanges Haar, wohl nicht gefärbt. Dezent geschminkt war die Frau. In der weißen Bluse und dem blauen Jackett hätte man sie für eine Geschäftsfrau halten können oder für eine Stewardess. Was hätte man sehen wollen? Eine Frau im Büßergewand. Eine Frau, die des 47-fachen Mordes angeklagt war, konnte nicht normal aussehen. Von einem Todesengel, von einer Bestie hatten die Medien berichtet. Direkte Verwandte gab es keine mehr, dafür einen Schulfreund aus vergangenen Tagen, eine Cousine in Australien und eine Reihe bester Freundinnen, die es aber ohne die Anklage nicht gegeben hätte. Zurückhaltung übten nur wenige. Ein klares Bild von Emily T. ergab sich aus der Vielzahl der Meinungen nicht. Die Angeklagte schwieg. Ihr Verteidiger plädierte auf nicht schuldig, es handle sich, wenn überhaupt, um Sterbebegleitung. Darunter könne man Sterbehilfe verstehen, jedoch nicht im juristischen Sinn. Als Motiv komme einzig Nächstenliebe in Frage. Damit war die Sache angerichtet. So angerichtet, dass es keine Unbeteiligten mehr gab. Jeder in der Stadt und bald im ganzen Land wollte wissen, wie der Prozess ausgehen würde.
Emily ist also eine sogenannte Todesengel, eine Krankenschwester, die auch Dutzende von Leuten in den Tod begleitet hat.
Genau, und in dieser kurzen Passage, wie gesagt, sind die meisten Elemente von dieser Erzählung schon enthalten. Wir haben ein Thema, das extrem emotionalisiert ist, nämlich Sterbehilfe. Wir haben die Medien, die den Fall scharf beobachten und die Gerichtsverhandlung mitbestimmen, weil sie so aufsässig recherchieren und darüber berichten. Wir haben die Anklagte, die einfach schweigt. Und wir haben den Pflichtverteidiger, der auf unschuldig plädiert. Also so ist die Sache angerichtet, wie der Markus Bundi schreibt.
Angerichtet, also vor dem Richter sozusagen. Und jetzt wird die Gerichtsverhandlung durchgespielt.
Ja, im Prinzip schon, aber unter speziellen, nämlich unter sprachphilosophischen Voraussetzungen, wenn ich das mal so sagen darf.
Was heisst das?
Das heisst, der Verteidiger, der David Moore, das ist ein junger Jurist auf dem Weg zu seiner Karriere, der argumentiert so raffiniert, dass man nicht mehr so genau weiss, was jetzt stimmt und was nicht. Also er missbraucht zugunsten von seiner Mandantin seine sprachlichen Fähigkeiten, könnte man fast sagen. Aber die Verteidigungsstrategie, die funktioniert. Es wird nämlich schon gleich in diesem Prozess allen klar, dass Emily wahrscheinlich schon Täterin ist, aber dass sie wahrscheinlich gleich freigesprochen wird am Ende.
Wie ist das möglich?
Ja, das muss ich kurz erläutern natürlich. Gegen Emily gibt es keine wasserdichten Beweise, sonst wäre der Fall natürlich klarer, dass sie Täterin ist, sondern nur starke Indizien. Der David Moore, eben der Verteidiger, nimmt im Verlauf des Prozesses einfach jedem von diesen Indizien der Wind aus den Segel, indem er ganz geschickt Gegenindizien platziert. Ein Beispiel. Die Polizei hat bei der Emily keine Spuren vom Gift gefunden, das die Alten und Kranken getötet hat, also dem Natrium-Pentobarbital. Und darum bringt der David Moore einen dritten Mann ins Spiel.
Ein dritter Mann? Der Third Man, wie bei dem berühmten Schwarz-Weiß-Film aus den 40ern mit Orson Welles in der Hauptrolle?
Ja, genau. Also wie bei diesem Film kann man sagen. Überhaupt, Emilys Schweigen ist voll von so Anspielungen auf Film und Literatur. Das macht es auch toll zum Lesen. Also zum Beispiel erinnert schon nur der Name David Moore an die Brüder Franz und Karl Moore aus dem Drama «Die Räuber» von Friedrich Schiller. Das wird auch thematisiert in der Erzählung. Ist er, der David, eher der hinterhältige Franz oder ist er eher der gutherzige Räuber Karl? Und die Antwort ist dann kein von beiden. Der David Moore ist der David, sonst nichts. Aber jetzt sind wir ja bei dem dritten Mann gewesen, zurück zu dem, wo der David ins Spiel bringt. Es gibt ja eben überhaupt keinen Hinweis auf so einen anderen Täter, der vielleicht auch ein Komplize sein könnte von der Emily. Aber trotzdem bringt das Phantom der Verteidiger zu einer logischen Schlussfolgerung.
Lassen wir doch einen Ausschnitt daraus, wie brillant dass der David Moore argumentiert. Er befragt da den Polizeikommissar Wenk.
Hauptkommissar Wenk, wenn in einem Fall etwas nicht gefunden wird und man schließt daraus, dass es dieses Etwas nicht gibt, und man im gleichen Fall etwas anderes ebenfalls nicht findet und zum Schluss kommt, dieses andere gebe es sehr wohl, es sei nur eben verdammt gut versteckt, dann liegt der Schluss doch nahe, dass es sich dabei um einen Widerspruch handelt, nicht wahr? Vom charmanten Unterton, den David noch vor der Unterredung mit der Richterin angeschlagen hatte, war nichts mehr zu spüren gewesen. Wenk hatte den Mund wieder geschlossen, machte nun aber seinerseits große Augen. David, die Ruhe selbst, fragte, ob er die Frage wiederholen solle. Der Hauptkommissar winkte ab, schien allmählich die Nase voll zu haben und entgegnete barsch, auf diese Weise würden sie jedenfalls bestimmt nicht schlussfolgern. Dann, fuhr David fort, ohne die kleinste Unterbrechung zuzulassen, hätten sie beide ein Problem zu lösen. Entweder gibt es weder den dritten Mann noch das Natriumpentobarbital im Umfeld meiner Mandantin, oder aber, falls man weiterhin auf der Existenz dieses Gifts besteht, muss man dies wohl doch mit derselben Beharrlichkeit hinsichtlich der Existenz des dritten Mannes tun. Welche Variante also, Hauptkommissar Wenk, entspricht Ihrer Methode? Als wäre unmerklich ein Notfallprogramm gestartet worden, legte der Kommissar dar, dass die Methode kriminalistischer Ermittlungen auf dem Sicherstellen von Beweisen und Fakten beruhe, dem Vernehmen von Zeugen, allen gesicherten Materialien und Informationen, so dann nach dem Schema Ursache und Wirkung zueinander in Verbindung gebracht würden. »Fein«, kommentierte David die Ausführungen des Beamten und fügte hinzu, es sei sowieso an der Zeit, zu den Fakten zu kommen. Man habe also keinen dritten Mann gefunden, weder einen Komplizen noch einen gänzlich Unbekannten. Wenk quittierte mit »Ja«. »Sie schließen daraus, dass es keinen solchen dritten Mann gibt?« Der Hauptkommissar, der die Freude am Verhör verloren hatte, sagte »Nach meiner Erfahrung, ja«. »Sie haben bei Ihren Ermittlungen im Umfeld der Angeklagten kein Natriumpentobarbital gefunden, korrekt?« Wenk bejahte. »Legt Ihre Erfahrung als Hauptkommissar den Schluss nahe, dass die Stoffe womöglich gar nicht vorhanden sind?« Wenk sagte, »Nein.«
Das ist ein Ausschnitt aus der Novelle »Emilis Schweigen« von Markus Bundi. Das ist ja völlig verwirrend, Markus Gasser.
Ja, es ist sehr verwirrend, wenn man das einfach so hört. Das gebe ich ja zu. Aber es ist logisch korrekt und ich habe ja vor allem wollen zeigen, eben, wie das aufgebaut ist, wie komplex das aufgebaut ist, so dass man am Schluss muss zugeben, wenn man daran glaubt, dass Emily das Gift gebraucht hat, obwohl man es bei ihr nicht nachweisen kann, dann muss man noch an den dritten Mann glauben. Und wenn man umgekehrt nicht an den dritten Mann glaubt, dann darf man auch nicht behaupten, Emily hat das Gift tatsächlich gebraucht. Man kann nämlich beides gleich gut oder schlecht beweisen. Und die ganze Argumentation, die funktioniert natürlich nur, weil die Anklagte Emily eben kein einziges Wort sagt. Sobald sie etwas dazu sagen würde, könnte man sie darauf behaften, denke ich ihm vielleicht aus, wie es wirklich war. Aber so kann der Verteidiger seine These ungehindert einfach immer weiter ausbauen. Und das macht es natürlich auch spannend beim Lesen. Kommt er durch damit oder kommt er nicht durch?
Wir haben also zwei Hauptfiguren, die Emily, die kein Wort sagt, und der Verteidiger David Mohr, der dafür umso mehr schwätzt.
Jawohl. Und der David, das ist eigentlich die Hauptfigur in dieser Geschichte. Von der Emily weiss man eben praktisch nichts, aber von ihm weiss man viel. Und es geht gar nicht so um die Frage, ob Sterbehilfe ein Verbrechen ist oder nicht, wie man könnte meinen. Und es geht auch nicht unbedingt darum, ob die Emily jetzt wirklich freigesprochen wird am Schluss oder nicht, sondern es geht darum, wie so ein Indizienprozess funktioniert und was da alles möglich ist und wie man sich soll verhalten in so einem. Es stellt sich ja die Frage, gibt es überhaupt Gerechtigkeit in so einer juristischen Maschinerie, in so einem Prozess, der von den Medien und von der Öffentlichkeit aufgeladen und mitbestimmt wird. Und eben das Ganze wird am jungen Verteidiger, am David Mohr, durchgespielt, an seiner Geschichte. Er ist erfolgreich, steht vor einer grossen Karriere und gleichzeitig kämpft er mit privaten Problemen. Die Freundin mischt ihm ab, er ist medikamentensüchtig, seine Mutter ist kürzlich gestorben, der Vater hat wegen Steuerhinterziehung auf Thailand müssen fliehen. Und eben gleichzeitig beherrscht er die Mechanismen von der Justiz perfekt. Das ist also eine ganz zerrissene Figur, ein Zweifler und Sucher, wo auf die Kernfrage zurückgeworfen wird, wer bin ich überhaupt?
Findet er da eine Antwort?
Ja, das verrät jetzt natürlich nicht, aber nach allem, was ich schon gesagt habe, merkt man vielleicht, in dieser Geschichte geht es nicht unbedingt um Antworten, sondern darum, dass man angeregt wird als Leser, dass man sich selber solche Fragen stellt.
Alles muss man selber machen, Markus Gasser.
Ja, in dem Fall ist das so, ja.
Ein bisschen mehr,
das ist Literatur.
Das ist sehr schön. Ein bisschen mehr fahren wir dann aber schon noch über Emilis Schweigen, nämlich vom Autor, Markus Bundi selber zum Beispiel, dass er selber überhaupt keine Vorstellung hat, was seine Figur Emily überhaupt für eine ist. Das nach einer kurzen Pause. in Form von Herbert Grönemeyer. Mensch, es ist 20 ab 2.
Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er schwant und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt, und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Das Firmament hat geöffnet, wolkenlos und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt, und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt.
Buchzeichen, die Literatursendung am Sonntagnachmittag hier auf SRF 1. Wir haben das Buch «Emilys Schweigen» von Markus Bundi vorgestellt und Ausschnitte daraus gehört. Es geht um einen Prozess gegen die Emily T., eine Krankenschwester, die ganz vielen Leuten Sterbehilfe geleistet hat, die aber zu all dem kein Wort sagt. Die Emily schweigt, aber ihr Verteidiger, der redet dafür umso mehr und kann damit alle Indizien gegen die Emily entkräften, obwohl alle vermuten, dass sie Täterin ist. Reden wir doch noch ein bisschen über den Autor Markus Gasser. Wer ist der Markus Bundi? Ich habe den Namen noch nie gehört. Ist Emily Schweigen sein erstes Buch?
Nein, das ist es ganz und gar nicht. Aber ich muss zugeben, dass ich vor dieser Geschichte über die Emily T. den Markus Bundi auch noch nicht kennt habe. Aber in Fachkreisen unter Lyriker kennt man ihn schon seit Jahren. Er hat schon mehrere Bände, ich glaube 10 Bände sind es fast, rausgegeben mit Gedicht und mit Kurzgeschichten. Und außerdem gibt der Markus Bundi auch die Werkausgabe von Klaus Merz raus. Das ist einer der grossen zeitgenössischen Lyriker im deutschen Sprachraum. Ist gerade jetzt der vierte Band rausgekommen. Der Markus Bundi kommt also von der Lyrik her. Und das merkt man noch seiner Novelle an. Er schreibt verdichtet. Seine Texte sind nie ausschweifend barock, sondern immer schon ein Konzentrat. Also kein Satz zu viel, dunkt sein. Und so ist es auch im Buch Emilis Schweigen. Sie 120 luftig gestaltete Seiten mit ganz präzis gesetzten Sätzen, nie geschwätzig. Und zwischen den Abschnitten lässt der Autor viel Raum für ein Lesen, zum Nachdenken, das haben wir ja vorhin schon gehabt, zum Ergänzen, zum sich eine Meinung bilden. Also es ist kein Buch mit Lösungen und Antworten, sondern eher ein rätselhaftes. Aber für mich anregend, mir macht das Freude beim Lesen. Ich gehöre ja zu denen, die gerne Gedichte lesen. Das passt.
Auf dem Buchtitel steht «Novelle». Was ist eine Novelle eigentlich ganz genau?
Es ist eine Novelle ist ein Erzähltyp, der sich an bestimmte formale Bedingungen hält. Also es gibt, wie bei Gedichttypen auch, gibt es Erzähltypen. Und bei der Novelle geht es jetzt darum, dass es immer um ein ganz bestimmtes Ereignis. Der Goethe hat dem eine unerhörte Begebenheit gesagt, die der Kern von einer Novelle soll sein. Es geht häufig um Ausnahmesituationen und die Frage, wie sich Menschen verhalten in außerordentlichen Situationen. Berühmte Beispiele sind die schwarze Spinne von Gotthelf oder Michael Kohlhaas von Kleist. Und die formalen Kriterien von einer Novelle, die berücksichtigt der Markus Bundi in Emilis Schweigen ziemlich streng auch. Ich habe ihn zu Baden, wo er wohnt, in einem Restaurant getroffen, zu einem Gespräch. Und die Frage nach der Novelle habe ich ihm auch gestellt. Die hat mich auch Wunder genommen. Aber wir haben sowieso vor allem über die Ideen hinter dieser Novelle immer ins Schweigen geredet zusammen.
Lassen wir doch schnell das Gespräch rein.
Ja, genau. Ich habe ihn zuerst gerade überfallen mit der Frage, warum und für wer, dass er Emilis Schweigen geschrieben hat.
Warum ist einfach zu beantworten. Mich hat schon immer interessiert, wie ist es möglich, dass jemand verurteilt wird aufgrund rein von Indizien, egal wie schlimm das Verbrechen ist. Wenn man eigentlich keinen Beweis hat, wie kann das gleich möglich sein, dass jemand für das bestraft wird. Das hat mich schon immer umtrieben und ist mir völlig unklar bis heute. Für wer? Zuerst natürlich für mich und dann schon auch mit der Idee, dass es wahrscheinlich andere auch gibt, die das fasziniert, weil wir kennen das von den Medien inzwischen, sei es mit dem Kachelmann-Prozess, der mir noch in bester Erinnerung ist. Je prominenter jemand ist, der auf dieser Anklagebank hockt, desto subtiler, desto pervertierter ist die Inszenierung. Man kann ganz weit zurückgehen, ein O.J. Simpson, das ist ja letztendlich bereits schon ein Showprozess gewesen, das ist Hollywood gewesen, dass, wenn man es nicht gewusst hätte, dass es den wirklich gibt. Ich glaube, man hat sofort gedacht, ja, du hast jetzt einen Film.
Was ist überhaupt echt in diesem ganzen Geschehen?
Alles und nichts. Ich glaube, die Frage nach Echtheit, man kann sie zwar stellen, aber sie verpufft. Ich meine, es gibt Situationen, und das ist so eine in dem Fall, da ist man auf sich selber zurückgeworfen. Und das heisst, dann wird es sofort subjektiv.
Warum ist Emilis Schweigen eine Novelle?
Das hat einerseits mit der Knappheit zu tun, mit der Kürze, es hat mit der Dramaturgie zu tun. Ich baue das auf, ich tue das auch eigentlich an die realen Fälle anlehnen. Es ist stark fokussiert auf die zwei Hauptfiguren. Man könnte sogar sagen, es gibt eigentlich nur eine. Die Emily ist ja die gar nichts sagt. Und für mich die beste Ausgangslage, weil das kennen wir auch unter uns. Ruhe, Stille halten wir ja nur ein paar Sekunden aus. Also wenn jemand einfach schweigt, dann muss die Lücke gefüllt werden mit Geschichten. Es muss überbrückt werden, es muss gleich erzählt sein, auch wenn man nicht weiss, was genau passiert ist. Und für das ist eigentlich die eigentliche Hauptfigur in dem Spiel der Pflichtverteidiger, der David. Und der Verteidiger hat genauso wenig wie alle anderen. Die Mandantin, die schweigt ihn ja nur an. Und das Wechselspiel, das ist für mich die Faszination gewesen.
Hat dir ein Bild von der Emily, was sie für eine ist?
Ich habe keine Ahnung.
Was ist die Poesie von diesem Werk?
Für mich ein prägender Satz ist, Sprache ist ihr Gebrauch. Das heisst, eigentlich kommt es gar nicht so darauf an, was wirklich passiert ist, sondern entscheidend ist, wie wir darüber erzählen. Was machen wir daraus? Dort anzusetzen, was leistet Sprache? Und gerade dann, wenn es ein Indizienprozess ist, wo es eigentlich nur noch um Geschichten geht, niemand weiß, was wirklich passiert ist, gewinnt am Schluss tatsächlich die Partei, die die beste Geschichte erzählt.
Der Markus Gasser im Gespräch mit dem Autor Markus Bundi. Wer die beste Geschichte erzählt, der gewinnt am Ende. Und das vor Gericht, das ist schon recht provokativ.
Das ist es tatsächlich, ja. Der Markus Bundi hat mir erzählt, dass sein Verlag die ganze Geschichte von Juristen hat prüfen lassen, bevor dass er das Buch gedruckt hat. Also er hat das auch ein bisschen sicher gehen, wenn man so provokative Thesen aufstellt. Außerdem hat er, der Markus Bundi, zu Leipzig vor 50 Juristen daraus gelesen und ist weder ausgebaut noch mit Tomaten beworfen worden. Also es scheint schon einigermaßen realistisch zu sein, wie er die Gerichtsverhandlung beschreibt.
Das finde ich also noch erstaunlich. Wie es ausgeht mit der Emily T. und dem David Mohr, das verraten wir hier nicht, nehmen wir an.
Nein, aber nach allem, was ich gesagt habe, bis jetzt kann man sich ja ausrechnen, dass es nichts Spektakuläres ist, aber etwas, wo man darüber nachdenken kann.
Soweit zu Emilys Schweigen. Als nächstes geht es dann hier in der Sendung Buchzeichen der Literatursendung auf SRF 1 nochmal um einen Verbrecher, aber um einen das ganz anderes Kaliber im Roman «Die Abenteuer des Joël Spazier» von Michael Köhlmeier. Ein 650-seitiger, ausschweifender, kräftiger Roman. Wir dürfen gespannt sein. Und wir werfen einen schnellen Blick auf die Strasse. Bessere Verkehrsinfo von 14.32 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Amsteg und Göschenen. Rund 4 Kilometer Stau und eine Wartezeit von bis zu 45 Minuten. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. Ihr hört die Literatursendung Buchzeichen hier auf SRF 1 mit einer aktuellen Meldung. Und zwar ist Trudi Gerster, die Märli-Königin, im Alter von 93-jährig gestorben. Sie ist am Samstag gestorben in Basel, wie ihre Familie mitteilt und gegenüber der Nachrichtenagentur SDA bestätigt. Trudi Gerster, ihre Karriere als Märli-Erzählerin, hat angefangen an der Landesausstellung 1939. Mit anderen Worten, Trudi Gerster ist 74 Jahre lang die Märli-Tante von der Schweiz gsi. Sie ist also gestorben am Samstag im Alter von 93-jährig. Thank you. Eric Clapton mit Tears in Heaven. Der hört SRF 1 mit der Buchzeichensendung, mit der Literatursendung Buchzeichen, wenn ich es dir stackeln
könnte. SRF 1 Buchzeichen.
Markus Gasser lacht. Jetzt kommen wir zum Buchtipp, zum Roman «Die Abenteuer des Joel Spazierer» von Michael Köhlmeier. Markus Gasser.
Jawohl. Das ist eines von den Büchern, die der Frühling Furore gemacht hat. Nicht eine Kritik, die nicht eine Lobeshymne gewesen wäre. Also da müssen wir drüber reden. Es ist das pure Gegenteil vom vorhin besprochenen Buch, nämlich ein 650-seitiger, barocker, ausschweifender Roman. Der Michael Köhlmeier, um noch schnell etwas vorauszuschicken, ist ein österreichischer Schriftsteller, wohnt im Vorarlberg, ist Spezialist für Mythen, Sagen und Märchen, ist auch noch Musiker und Moderator beim Radio, also ein ganz vielseitiger Künstler. 2007 ist sein Mammutwerk «Abendland» erschienen, wo in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert handelt. Und das neue Buch, wo wir jetzt darüber reden, das ist eine Art eine Weiterführung von «Abendland» in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert.
Und jetzt also «Die Abenteuer des Joel Spazierer» im Buchtipp von Michael Lüsier.
«Die Abenteuer des Joel Spazierer» ist erstens der 650 Seiten lange Lebensbericht von einem sympathischen Mörder. «Die Abenteuer des Joel Spazierer» ist zweitens ein Schelmerroman in bester Tradition, wo einem durch 50 Jahre europäische respektive kommunistische Geschichte führt. Und «Die Abenteuer des Joel Spazierer» ist drittens ein vergnügliches Leseerlebnis, immer an der Grenze zwischen Schrecken und Lachen. Aber jetzt schön der Reihe nach. Der Joel Spazierer, was da um ihn geht, heisst eigentlich Andras Philipp. Er ist charmant, hat Bildung, ist hübsch und höflich, kurz ein durch und durch sympathischer Mensch, wo man von Anfang an ins Herz schließt. Ganz egal, wie viele Menschen er im Verlauf dieser Geschichte noch umbringt. Aufwachsen tut er in Budapest in den 50er Jahren, in der Zeit vom Stalinismus, in der Wohnung von seinen Grosseltern, und dort hat er mit 4 Jahren sein entscheidendes Erlebnis. Seine Grosseltern werden nämlich aus irgendeinem fadenscheinigen Grund von der Geheimpolizei verhaftet. Und zwar in einem Moment, wo der Joel gerade den Mittagsschlaf macht. Und wo er aufwacht, ist er allein. Und da bleibt das 5 Tage und 4 Nächte lang. Und das wird sein Trauma. Denn in diesen 5 Tagen und 4 Nächten erwacht sein Bewusstsein. Und die Welt, die er entdeckt und wo immer seine Welt bleibt, ist eine Welt ohne Menschen. Mit 17 bringt er zum ersten Mal jemanden um. Ohne ersichtlichen Grund verschießt er die Mutter von einem Jugendfreund. Im Gefängnis ersticht er den Mitgefangenen, und wo er noch hat, mit einer neuen Identität als Joel Spazierer in Wien lebt, geht das Morden weiter. Ein Gewissen wegen dem macht er sich aber nie. Der Joel Spazierer kennt keine Moral. Kann er auch nicht, denn Moral betrifft ja das Zusammenleben. Der Joel Spazierer lebt aber allein. Aber die Abenteuer des Joel Spazierer ist nicht nur ein Buch über eine Figur, es ist auch ein Buch über eine Zeit. Der Michael Köhlmeier setzt nämlich sein Joel Spazierer immer in Zusammenhang mit der Zeitgeschichte, die er erlebt. Der Ungarnaufstand 1956 zum Beispiel, Polit- und Drogenszene zu Wien in den 70er Jahren und die späte DDR, wo der Joel Spazierer überraschenderweise noch eine akademische Karriere anlegt. Und damit sind wir beim Wichtigsten angekommen in diesem Roman, beim Humor. Trotz allem Mord, trotz allem Grauen, der Roman ist lustig. Nicht schenkelklopflustig, aber lustig, wie ein Chaplin-Film. Und der Humor, eben dass so ein Typ wie der Joel Spazierer am Schluss noch Theologieprofessor in der DDR wird, kombiniert mit dem Umstand, dass man sich ständig mit dem Joel Spazierer identifiziert, das macht aus dem an sich schon grossen Roman einen Schelmenroman, der in einer Reihe steht mit einem Simplicius Simplicissimus von Grimmelshausen oder mit einem Don Quixote von Cervantes. Und ich glaube, ein grosses Kompliment kann man Michael Köhlmeier für seinen Joel Spazierer nicht machen.
Der Michael Lüsier über den Roman «Die Abenteuer des Joel Spazierer» von Michael Köhlmeier. Erschienen ist das Buch im Hanser Verlag und alle Angaben findet ihr auch bei uns auf dem Internet unter srf1.ch.
Oh, have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore.
To say to you, yeah, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time for hesitation is true. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All right.
Ihr hört SRF 1 mit der Literatursendung «Buchzeichen». Wir haben heute in dieser Stunde über zwei Bücher geredet, nämlich über «Emilis Schweigen» von Markus Bundi und über «Die Abenteuer des Joël Spazier» von Michael Köhlmeier. Zwei ganz verschiedene, unterschiedliche Bücher, eine kurze, eher philosophische Novelle und ein ausschweifend dicker Roman.
Ja, genau. Und das Gemeinsame ist eben, dass es beide Mal um Verbrechen geht, aber eben in ganz unterschiedlicher Art und Weise behandelt wird.
Und der Michael Luisier hat mit dem Autor vom Buch «Die Abenteuer des Joël Spazier» noch ein ausführliches Interview geführt. Den Link haben wir bei uns im Internet her, da unter srf1.ch. Markus Gasser, was kommt nächste Woche in der Sendung «Buchzeichen»?
Nächsten Sonntag im «Buchzeichen» geht es auf New York und auf Brazzaville im Kongo. Die Esther Schneider stellt dann die Frage, warum kommt in jedem Buch vom kongolesischen Autor Alain Mabankou eine Bar vor? Und warum haben in seinem neuesten Roman der Besitzer von der Bar und die Gäste, die dort ein- und ausgehen, so schräge Namen wie zum Beispiel «Sture Schnecke», «Zerbrochenes Glas» etc. Der Alain Mabankou, das ist eine originelle Stimme aus Afrika und sein neuer Roman, der in einer Bar in Brazzaville spielt, ist das Hauptthema im Buchzeichen vom nächsten Sonntag. Und dann das zweite Buch handelt in New York.
Tönt lustig. Das letzte Wort für heute hat wie immer der Autor und heute ist es der Markus Bundi.
Ja, weil er macht in dem Ausschnitt, wo wir es gerade hören, sich Gedanken über eine von seinen Figuren, nämlich über David Mohr.
Der David, eigentlich hat mich der als Mensch interessiert. Das ist ein gescheiter Kopf, der hat sein Studium gemacht, der versteht etwas von Jura, der weiss, wie er sich muss verhalten, lernt sehr schnell. Von außen gesehen, was seinen Job betrifft, ist er ja unglaublich erfolgreich. Die Karriere ist gemacht, also dank dieser Emily und dem Fall steigt er in dieser Leiter, er geht sie fast rauf. Was mich interessiert hat, ist, wie locke ich die Figur, den David, aus seiner Reserve. Der ist nämlich gut aufgestellt, der ist huere gut organisiert. Der hat sein Leben eigentlich, man kann fast sagen, perfekt organisiert. Ich glaube, mit dem Fall kommt er selber in eine Situation, wo er sich plötzlich überlegen muss, will ich das überhaupt? Ist es tatsächlich das, was für mich stimmt? Man hat alle Wahrscheinlichkeit, nein, ich weiß es selber auch nicht, vielleicht nur ein Leben. Und dann kommt irgendwann die Entscheidung, was mache ich mit dem, wenn ich es nur einmal habe? Will ich vielleicht etwas davon mitbekommen?